Yannick, weißt du eigentlich, was eine Stagformation ist?
Eine Stagformation, ja, ich habe dieses Wort auf jeden Fall in der Recherche zur heutigen Folge schon einmal gelesen und an einer unserer Geschichten auf jeden Fall. Es hat auf jeden Fall was mit Stagnation und Transformation zu tun. Und vielleicht kannst du uns da ja noch ein bisschen mehr aufklären.
Das mache ich gleich, denn genau darüber wollen wir heute sprechen und was dieser Begriff Stagformation mit der Automobilzuliefererindustrie zu tun hat, das besprechen wir heute in der aktuellen Folge Was mich bewegt.
Was mich bewegt, der Automotive-Podcast.
Ja, Yannick, du hast es schon korrekt angesprochen, ist im Prinzip eine Wortschöpfung, eine Zusammensetzung aus Stagnation und Transformation, die stammt von Felix Mogge, von Roland Berger, ein Automobilexperte, mit dem wir uns vor allem auch seit vielen Jahren immer schon über die Automobilzuliefererindustrie und Zuliefererlandschaft unterhalten, nämlich im Rahmen unseres jährlichen Top 100 Automobilzulieferer-Rankings, wo wir von der Automobilproduktion einmal im Jahr wirklich auf die Performance der größten Automobilzulieferer der Welt schauen, auf die Automotive-Umsätze, die dort gemacht werden, dann ein sehr komplexes Ranking erstellen, um zu schauen, wie sieht denn eigentlich die Performance der globalen Zuliefererindustrie aus, der größten 100 Unternehmen, die in diesem Bereich unterwegs sind. Und ich habe es gerade gesagt, Felix Mogge von Roland Berger steht uns da auch jedes Jahr Rede und Antwort. Und der hat eben diesen Begriff Stagformation reingebracht, um eben den Zustand der Zuliefererindustrie zu beschreiben, nämlich die Herausforderung in einem Umfeld, in dem im Prinzip die Entwicklung, die wirtschaftliche Entwicklung mal bestenfalls stagniert, gleichzeitig aber in diesem Umfeld eben Transformation anstoßen zu müssen, sich weiterentwickeln zu müssen. Und das ist einfach die große Herausforderung, vor denen Zulieferern stehen. Wenn wir mal vorne anfangen, das Ganze mal so ein bisschen zu sortieren, wie ist denn gerade die Gemengelage bei der Zuliefererindustrie? Ja, da muss man ganz klar sagen, wir stecken natürlich nicht nur in einer Krise der Automobilindustrie an sich im Gesamten, sondern vor allem in einer Krise, die die Automobilzulieferer stark trifft. Mogge hat in den vergangenen Jahren auch schon mal zu mir gesagt, eigentlich haben wir gar nicht richtig eine Automobilkrise der Automobilindustrie, wir haben eine Krise der Automobilzuliefererindustrie. Ja, weil die natürlich die sind, die es dann am Ende sozusagen im Weitergeben der Probleme am stärksten zu spüren bekommen. Die durchschnittliche EBIT-Marge der Zulieferer liegt inzwischen bei nur noch 5% und das schon 6. Jahr in Folge. In Europa, nur in Europa betrachtet, sogar noch niedriger, unter 4%. Also da ist einfach die Profitabilität ist da in den letzten Jahren wirklich in den Keller gegangen. Und Felix Mogge bringt auch so ein bisschen auch das Problem auf den Punkt. Da sagt nämlich, die Zulieferindustrie ist traditionell auf Langfristigkeit ausgelegt. Lange Kundenbeziehungen, lange Entwicklungszyklen, gleichbleibende Produkte über viele Jahre. Das lässt sich nicht von heute auf morgen umwerfen. Aber Transformation, genau das ist eben momentan nötig. Das heißt, die Zulieferindustrie ist eine, die sich vielleicht sogar noch langsamer irgendwie drehen und bewegen kann, als es vielleicht die Autoindustrie oder die Hersteller in dem Fall, als man ihnen auch häufiger vorwirft, die Dickschiffe zu sein, die nicht mal eben so schnell sozusagen den Tanker um 180 Grad wenden. Das gilt halt für die Zuliefererindustrie nochmal in besonderem Maße. Und das ist gerade so das Problem. 5 Krisentreiber kann man dabei so ein bisschen identifizieren. Das sind stagnierende Produktionszahlen, deswegen auch Stagnation. Also die globale Industrie entwickelt sich nicht weiter und dadurch fehlt es natürlich der Zuliefererindustrie am Ende an Aufträgen, an Skalierung, an Wachstum natürlich. Das Stocken der E-Mobilität, großes Problem. Viele Zulieferer haben sich im Prinzip technologisch auf die Elektromobilität eingeschossen. Dann gab es so ein bisschen die Rückzieher, vor allem auf Seiten der Hersteller, die gesagt haben, naja, wir können ja atmen und wir können unsere Fahrzeuge, dann produzieren wir jetzt nochmal unsere ICEs nochmal ein bisschen eine ganze Zeit lang weiter. Die Elektromobilität, die kommt bestimmt. Das sagen ja im Prinzip alle, die du fragst. Aber naja, jetzt haben wir mal unseren Antriebsmix und dann sind es doch die Verbrennungsmotoren. aber Zulieferer, die natürlich frühzeitig auf die Elektromobilität gesetzt haben und da eben auf dieses Pferd gesetzt haben, haben dann doch so ein bisschen in die Röhre geschaut. Wir haben uns mal mit einem an der Stelle nicht namentlich erwähnten Zulieferer unterhalten, der mir gesagt hat, ja, wir haben jetzt für mehrere hunderttausend Euro bei uns im Werk Anlagen auf die Fertigung von Elektrokomponenten umgestellt, aufgebaut und die stehen gerade still. Ja, so, das ist natürlich eine große Katastrophe für viele Zulieferer. Es sind hohe Kosten in Softwareentwicklung und auch das ganze Software-Defined Vehicle ist natürlich auch etwas, was nicht nur Autohersteller, sondern die gesamte Zuliefererkette natürlich auch betrifft, mit hohen Investitionen verbunden, ein scharfer globaler Wettbewerb, der vielleicht stärker ist als je zuvor und natürlich die schon von uns ja auch viel zitierten geopolitischen Spannungen, Unsicherheiten, Zölle, Subventionen, Protektionismus, das ist natürlich gerade so die Gemengelage. Und Yannick, wenn man sich jetzt mal anschaut, und das werden wir natürlich später auch so ein bisschen bei den Zahlen sehen, wie denn Zulieferer da momentan drauf reagieren, dann natürlich klar, erstens mit harten Einschnitten, die Sparmaßnahmen von Zulieferern, die haben wir an dieser Stelle auch schon an einigen Stellen zitiert, Personalabbau, Stellenabbau an vielen Stellen Realität. Gleichzeitig sieht man aber auch ja so ein bisschen verschiedenste Strömungen, was so Fokussierung, Portfolio, Bereinigung auf der einen Seite angeht. Beispiele Continental mit Aumovio, das Automobilgeschäft jetzt abgespalten, soll eigenständig an die Börse gehen. ContiTech, das heißt, da fokussiert sich Continental im Prinzip auf das Eifengeschäft und überlässt im Prinzip so die ganzen Tochterunternehmen dann auch der Eigenständigkeit, die sich wiederum dann auf ihr Geschäft besser fokussieren können. ZF überlegt, ob einzelne Divisionen abgespalten werden sollen. Und das ist auch genau das, was Felix Mogge auch beobachtet. Er sagt, fokussierte Geschäfte sind heute vielfach profitabler als breit aufgestellte Vorgänger. Also vielleicht ist auch die Zeit so ein bisschen einfach der One-Fits-All-Zulieferer, die großen Tier-Ones, die im Prinzip eigentlich die ganze Spielwiese automobiler Systeme und Komponenten irgendwo anbieten, die ist vielleicht ein wenig vorbei. Auf der anderen Seite spielt natürlich kritische Größe eine Rolle. Ja, es gibt ja, da werden wir nachher auch drüber sprechen, natürlich auch momentan zum Beispiel der Zusammenschluss von Schaeffler und Vitesco, die Übernahme von Vitesco durch Schaeffler, die so ein bisschen in der Mitte liegt zwischen diesen Strömungen, nenne ich es mal, weil auf der einen Seite passt das Produktportfolio einfach gut zur Gesamtstrategie von Schaeffler. Auf der anderen Seite ist es natürlich einfach der Wunsch nach kritischer Größe und natürlich auch Größe, die eben die ein oder andere Marktschwankung auch gut abfedern kann. Ja, und dann kommt natürlich auch noch ein Punkt dazu, und das ist der Blick nach China. Massive Dynamik, riesengroßer Wettbewerbsdruck, denn man könnte jetzt natürlich auch annehmen, naja, profitieren nicht vielleicht auch deutsche Zulieferer, die ja auch sicherlich und unzweifelhaft so in ihren jeweiligen Feldern zu den besten Zulieferern der Welt gehören, profitieren die nicht auch vom Emporkommen chinesischer OEMs? Naheliegende Frage, aber auch da muss man ganz klar sagen, da ist auch der Wettbewerbsdruck auf dem chinesischen Markt mit chinesischen Zulieferern auch extrem groß, die natürlich jetzt auch im Fahrwasser chinesischer OEMs ebenfalls groß werden. Also auch da gilt eigentlich die gleiche Herausforderung wie auch bei OEMs. Der chinesische Markt bricht so ein wenig weg, weil er einfach selbst erstarkt. Ja, und das sowohl herstellerseitig als auch zuliefererseitig. Das ist also auch da für Zulieferer natürlich ein großes Problem. Elektromobilität ist ein Punkt, den ich gerade schon angesprochen habe. Man glaubt natürlich weiter an die Elektromobilität, aber auch da werden vielfach viele Zulieferer, die sich auf diesen Weg begeben haben, auch erst dann davon profitieren, wenn dann die große Umstellung auf die E-Mobilität dann wirklich erfolgt. Und das ist so ein bisschen die Gemengelage, Yannick, mit der die Zulieferer momentan konfrontiert sind. Und insofern fällt auch das Fazit von Felix Mogge, was das laufende Jahr, vielleicht auch das nächste angeht, eben auch gar nicht so rosig aus. Er erwartet eher auch 2025 noch ein hartes Jahr für die Zuliefererindustrie. Er sagt auch, natürlich hoffen wir, dass sich die Prognose nicht bewahrheitet und wir vielleicht im nächsten Jahr von einer positiven Entwicklung sprechen können. Aber man muss schon so realistisch sein und feststellen, dass auch dieses Jahr 2025 noch nicht das große Jahr der Zulieferer werden wird, dieser wieder erstarken, einfach weil die Industrie selbst eben in diesem Jahr eben auch nicht wieder so aus dem Keller kommt. Jetzt ist einfach dann die Frage, kann man sich an neue Technologien noch besser andocken? Kann man sich, schafft man es auch schneller und flexibler, sich aufzustellen, was auch ihre eigene Produktentwicklung, das eigene Portfolio angeht? Das wird so ein bisschen die Frage sein. Aber Yannick, spannend ist ja jetzt vor allem auch, wenn wir mal so faktisch auf die Performance der großen Zulieferer schauen.
Ja, das machen wir gleich. Ich wollte noch mal ein bisschen so sozusagen meinen eigenen Kommentar jetzt auch noch zu diesen Aussagen geben, weil ich schon, also ganz klar, momentan Zulieferer zu sein, das ist jetzt nicht unbedingt die schönste Zeit, kann man vielleicht ein bisschen euphemistisch an der Stelle auch sagen. Was ich auch interessant fand, was ich ja auch in der Geschichte gelesen habe, ist, dass 40% der Top 25 Zulieferer momentan als Non-Investment Grade eingestuft werden. Also ja, wirklich eine große Zahl der Zulieferer gilt momentan nicht unbedingt als ein Unternehmen, in die man aktuell investieren sollte.
Bitte? Ist nicht so Aktionärsliebling gerade.
Nee, aktuell auf jeden Fall nicht. Und du sagtest, es ist die Frage, wann wird denn das Jahr kommen oder die Zeit kommen, wenn es wieder um die Zulieferer geht und deren Zustand auch wieder besser wird. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich kann das ehrlich gesagt in der nahen Zukunft überhaupt nicht sehen, dass es vor allem für die etablierte Zulieferindustrie in Europa, in den USA, China oder Asien muss man vielleicht immer so ein bisschen rausnehmen, obwohl es auch dort Zulieferer gibt, denen es momentan nicht gut geht. Und man sieht, da rüttelt sich die Branche gerade weiter stark zurecht. Es ist ja kein Prozess, der jetzt dieses Jahr begonnen hat, sondern das haben wir ja in den letzten Jahren schon gesehen. Die Zulieferer haben es immer schwerer, sozusagen an der Wasseroberfläche zu bleiben und müssen immer stärker zusehen, eben auch nicht nur Effizienzprogramme aufzusetzen, sich stärker zu fokussieren auf bestimmte Technologien und das Produktangebot eben auch zu straffen. Das ist ein Prozess, der momentan sozusagen seinen Peak erreicht hat, kann man fast sagen. Vor allem was die Effizienzprogramme und die zahlreichen Stellenabbauprogramme, die jetzt angekündigt wurden, was natürlich für die Menschen in den Unternehmen keine schöne Zeit ist und kein gutes Signal natürlich auch. Und das wird sicherlich auch in der nächsten Zeit noch so weitergehen.
Ja.
Aber du hast es gesagt, wir wollen das auch nochmal so ein bisschen mit ein paar Zahlen unterfüttern. Und du hast es eingangs auch erwähnt. Wir haben ja jedes Jahr zusammen mit unserem sozusagen Marktforschungspartner S&P Global Mobility das sogenannte Top 100 Ranking der weltweiten Automobilzulieferindustrie wieder einmal zusammengestellt. Das kommt diese Woche tatsächlich raus, wenn die Podcast-Folge also jetzt, wenn Sie das jetzt hören, dann können Sie das demnächst dann auch sich anschauen. Und wir haben das natürlich bei uns bei Automobilproduktion auch schon ein wenig angeteasert, indem wir so mal geschaut haben, wie sich denn die Top 10 der weltweiten Automobilzulieferer in diesem Ranking so verändert hat. Und da können wir ja jetzt ja vielleicht mal mit ein paar Beispielen draufschauen. Also nicht nur, was die Top 10 anbelangt, sondern auch so ein bisschen, was die Gewinner und Verlierer so insgesamt in diesem Ranking ausmacht oder wie da die Entwicklungen sind. Ganz klar muss man sagen, die großen Veränderungen im Top-10-Ranking gab es dieses Jahr nicht. Es gab so einige kleinere Aufsteiger, kleinere Absteiger. Ganz klar an der Spitze bleibt weiterhin Bosch, Spitzenreiter mit Umsatz von 60,7 Milliarden US-Dollar. Aber auch Bosch muss natürlich zusehen, dass sie sozusagen diese Spitzenreiterposition auch in den nächsten Jahren aufrechterhalten kann. Es gibt viele Gründe, es geht auch um Jobabbau, 8000 Jobs fallen weg, zum Beispiel im Bereich automatisiertes Fahren, die schwache Konjunktur, die China-Konkurrenz, der Dämpfer bei der E-Mobilität machen auch Bosch zu schaffen. Man steuert so ein bisschen dagegen, indem man neue Wachstumsfelder wie zum Beispiel Fabriksoftware sich anschaut. Also Bosch relativ stabil, aber auch die müssen ihren Preis aktuell zahlen. Dann haben wir auf dem zweiten Platz Denso, ein bisschen der Gewinner im diesjährigen Ranking, hat das stärkste Wachstum in den Top 10, plus 5% auf 48 Milliarden US-Dollar Gesamtumsatz. beziehungsweise den Umsatz im Automotive-Bereich. Wir schauen uns ja immer den Automotive-Umsatz an. Die Japaner, die konzentrieren sich ganz stark auf das Thema Elektrifizierung, Halbleiter, Thermomanagement und ist vor allem in Asien momentan gefragt. Dann haben wir Magna, die momentan auch einen kleinen Aufstieg erleben. So ein bisschen der Aufstieg durch Stabilität kann man sagen. Die klettern von Platz 6 auf Platz 3, trotz eher stagnierendem Umsatz. Das liegt aber daran, dass andere eher schwächeln. Magna bleibt dagegen solide. Magna, wir wissen alle, haben eine sehr breite Aufstellung, Karosserie, Elektronik, Fahrzeugmontage. Also der Zulieferer ist sehr breit aufgestellt und kann man daher sagen, vielleicht auch durchaus stabil in schwierigen Zeiten. Und deswegen klettert das Unternehmen eben auf Rang 3 von Platz 6 dagegen. Und jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu den Verlierern im Top-10-Ranking. Steht zum Beispiel CATL, der weltgrößte Batteriehersteller. Der fällt nämlich von Rang 2 auf Platz 4 mit einem Umsatzrückgang von 11%, also schon doch deutlich spürbar. Wir haben ja schon drüber gesprochen, die Delle bei der Elektromobilität, Preiskämpfe, Nachfrageschwäche bei Batterien, die scheinen CATL dieses Jahr ein wenig sozusagen von dem Aufstieg, den sie jetzt in den letzten Jahren erlebt haben, so ein bisschen zurückzubringen. Aber man sieht auch, und da haben wir hier im Podcast ja auch schon an vielen Stellen gesprochen, CATL ist weiterhin auf einem Wachstumspfad. Wir sehen, dass sie jetzt sich auch in Europa breit machen. Wir haben darüber gesprochen, es gibt neue Batterietechnologien. Also das wird wahrscheinlich diesem Jahr eher eine kleine Delle sein, aber der Pfeil zeigt bei CATL eigentlich schon weiter nach oben. So, dann gibt's andere, wie zum Beispiel ZF. Auch da hast du schon drüber gesprochen. Momentan sehr stark unter Druck. Die fallen auch zurück. Minus 11%, wie bei CATL. Hoher Nettoverlust. Man spricht über eine Abspaltung der kompletten Antriebssparte. Es sind 14.000 Jobs bedroht momentan bei ZF. Also da würde ich es nicht als Delle bezeichnen, sondern da zeigt der Pfeil doch eher deutlicher nach unten. Und ZF wird sich auch genauso wie die anderen großen deutschen OEMs noch stärker auch zurechtrütteln, was die Organisation, was die Struktur anbelangt, was den Aufbau des Unternehmens anbelangt. Und auch hier wird man sich wahrscheinlich auch noch mal stärker im Portfolio auf bestimmte Dinge konzentrieren. Dann ein Rückfall auf Platz 5 von Hyundai Mobis. 7% ging es da zurück. Daran sieht man, dass auch die Player aus dem asiatischen Raum nicht unbedingt immun sind, was die Schwäche der Zuliefererbranche anbelangt. Auf Platz 7, Continental, habe ich schon angesprochen. Der Umsatz bleibt zwar stabil bei 36,3 Milliarden US-Dollar, doch wir sehen ja, was in diesem Jahr passiert. Die Automotive-Sparte wird abgespalten, heißt jetzt Aumovio. Es ist ein Börsengang geplant. Insgesamt sind auch 10.000 Stellen betroffen vom Stellenabbau. Vor allem im Kernbereich der Automotive-Sparte Software. Also da sind einige Stellen in Gefahr. Und auch bei Continental ist die Frage, wie das dann im nächsten Jahr aussieht, ob sie noch weiter zurückfallen, weil es natürlich da jetzt eine deutlichere, Konzentration auf das Reifengeschäft gibt und dadurch werden sie wahrscheinlich auch aus dieser Top 10 zurückfallen. Dann gibt es ein paar stabile Mittelfeldakteure, auf die ich jetzt nicht noch stärker eingehen will, darunter Forvia, die sich ja auch schon in den letzten Jahren zurecht gerüttelt haben, was die Struktur anbelangt. Faurecia und Hella sind zusammengegangen und da gab es weitere Konsolidierungen. Dann gibt es Aisin und Cummins, beides stabile Zulieferer, die aber, was die Veränderung anbelangt, relativ unauffällig sind. Also man sieht, in dem Top-10-Ranking gibt es einige, die stabil bleiben, dadurch vielleicht auch ein bisschen im Ranking nach oben klettern, aber eben auch einige, die jetzt zurückfallen, wobei natürlich die Prognosen unterschiedlich ausfallen. CATL würde ich sagen, da geht's weiter und da wird es auch im nächsten Jahr wieder einen Aufstieg geben. Bei anderen sieht es deutlich schwieriger aus, vor allem bei den deutschen Zulieferern. Dann schauen wir doch einmal so ein bisschen auf die Aufsteiger im Gesamtranking. Also wir verlassen jetzt die Top 10 und schauen uns mal an, was so im gesamten Top 100 Ranking so passiert ist. Da hat sich nämlich einiges getan. Es gibt einige dynamische Aufsteiger. Und will ich jetzt mal auf vier Unternehmen schauen, die 2024 besonders kräftig gewachsen sind und dementsprechend auch im Ranking deutlich nach oben geklettert sind. Da haben wir zum Beispiel Samvardhana Motherson mit einem Umsatz von 11,86 Milliarden Euro plus 22% gegenüber 2023. Also 7 Plätze nach oben gesprungen, von 37 auf 30. Das ist ein, für die ZuhörerInnen, die der Zulieferer jetzt nicht sah, das ist ein indischer Multizulieferer, denn der in vielen Bereichen unterwegs ist. Sie machen, wie gesagt, einen satten Umsatzsprung. Dieses Unternehmen baut momentan seine globale Präsenz sehr stark aus, systematisch aus, Übernahmen, Plattformprojekte, ist sehr stark positioniert beim Thema Kabelbaum, beim Thema Cockpit, Elektronikkomponenten. Also ein Unternehmen aus Indien, was momentan auch einen, wie gesagt, einen deutlichen Umsatzsprung macht und eben auch deutlich im Top 100 Ranking klettert. Dann haben wir ein Unternehmen aus China, das nennt sich Fuyao Glass, mit einem Umsatz von 4,96 Milliarden Euro plus 16% gegenüber dem letzten Jahr, klettert von 87 auf 78, also eher weiter im hinteren Bereich zu sehen, aber das zeigt so ein bisschen, also ist ein Glasspezialist aus China, zeigt so ein bisschen, dass auch Nischenmärkte da Potenzial haben für Wachstum, und das ist auf jeden Fall spannend. Die übrigens auch sich momentan in Nordamerika sehr stark umtun und ist in aktuellen Zeiten ja auch ein interessanter strategischer Move, wenn man sich anschaut, wie schwierig das momentan auch vor allem auf dem US-Markt ist für Zulieferer, vor allem natürlich aus China. Also da wird es spannend zu sein, ob Fuyao das auch im nächsten Jahr fortsetzen kann. Dann auf dem dritten Rang der Aufsteiger in unserem Ranking ist Toyota Boschuko. Als Teil des Toyota-Universums profitiert das Unternehmen ein bisschen vom globalen Produktionshoch des Mutterkonzerns. Die spezialisieren sich auf Interieur, auf Sitze, Kabinenmodule. Und hier scheint es auf jeden Fall zu laufen, plus 14% und 4 Plätze vorgerückt. Also im Toyota-Universum sozusagen scheint es momentan auf jeden Fall zu laufen. Und dann zum Schluss noch ein Wort zu Astemo. Ein Zusammenschluss von Hitachi Automotive und mehreren anderen kleineren Zulieferern, die sich momentan so ein bisschen auch zurechtrütteln zu einem Powerhouse für Antriebs- und Fahrwerktechnik. Astemo schafft mit 16 Milliarden US-Dollar Umsatz den Sprung auf Platz 21 und ist damit, kann man sagen, so ein bisschen ein Schwergewicht unter den sich neu formierten Zulieferern. Ja, Pascal, wo Gewinner sind, da gibt's aber auch Verlierer. Und im Jahr 2024 hat's einige auch prominente Namen getroffen. Die Gründe sind nicht nur im stagnierenden Markt, sondern vor allem auch bei Überkapazitäten, sinkenden Preisen, globale Zurückhaltung bei Batterien und Halbleitern zu sehen und setzen einigen großen Playern in diesem Bereich auch sehr stark zu. Und da habe ich auch wieder mal vier herausgenommen, die sich eigentlich auch so ein bisschen, wie gesagt, um diese Themen Batterien und Halbleiter auch gruppieren. Also wir haben da zum Beispiel SK Innovation, dramatischer Einbruch von 43%, ist einer der größten Verlierer im Ranking. Der koreanische Batterieriese verliert vor allem durch massive Preiserosion bei Zellen und das deutlich verlangsamte Wachstum im chinesischen und europäischen Markt. Also Absturz geht von Platz 26 auf 46. Und das zeigt auch so ein bisschen, wie volatil momentan der Batteriemarkt ist. Ja. Gleiches gilt auch für LG Energy Solution. War 2023 noch ein Gigant auf Rang 12. Nun abgeschlagen, kann man fast sagen, so ein bisschen auf Platz 17. Also ging deutlich zurück. Der Umsatz schrumpft um 27%, also auch ein deutlicher Verlust. Auch hier sind Überkapazitäten, Rohstoffkosten und das Preisniveau im Batteriezellgeschäft so ein bisschen die Hauptbremsen. Dann gehen wir mal rüber in den Halbleitermarkt. Auch hier scheint die Halbleiterkrise, die sich ja in den letzten Jahren entwickelt hat, auch noch nicht so ganz vorbei zu sein. Es geht dabei aber nicht nur um Engpässe, sondern auch so ein bisschen um Überangebot. STM Microelectronics, die verlieren fast ein Viertel ihres Automotive-Umsatzes und fallen 16 Plätze zurück. Besonders betroffen sind da klassische Steuergeräte und Leistungselektronik, die momentan so ein bisschen auf Halde liegen und keinen Absatz finden. Und noch ein weiteres Unternehmen, das jetzt wieder eher im Batteriebereich, der vierte im Bunde sozusagen, ebenfalls aus Korea, steht auch wieder so ein bisschen exemplarisch für das rückläufige Momentum im globalen Batteriemarkt. Der Rückgang hier bei Samsung SDI geht um 22 zurück und um 19 Plätze zurück. Auch hier ist das Thema Preise ein Problem, auch die Nachfrage ist volatil, also auch für Samsung. Auch ein wichtiger Player im Batteriegeschäft geht es hier stark zurück. Und um das Ganze noch so ein bisschen zu komplettieren, ich hatte es eingangs in der Top-10-Liste schon gesagt, geht es natürlich auch hier um CATL, die hier auch einen Umsatzrückgang zu verzeichnen haben und wie gesagt im Top-10-Ranking von 2 auf 4 zurückfallen. Ja, also Pascal, wie du siehst, Elektromobilität ist definitiv kein Selbstläufer. Das zeigen jetzt auch die Zahlen dieser vier Schwergewichte, die da jetzt abstürzen im Top 100 Ranking. Also man sieht schon so ein bisschen auch aus diesen Zahlen, die wir jetzt im Top 100 zusammengestellt haben, wohin die Reise momentan geht.
Ja, das ist halt sehr interessant, Janek. Ich schreibe ja jedes Jahr für die Ausgabe am Ende dann auch mein Chefredakteurs-Editorial. Und letztes Jahr habe ich geschrieben, die Batteriezulieferer, die Batteriehersteller sind die großen Gewinner im Ranking. Und dieses Jahr habe ich geschrieben, sind die großen Verlierer im Ranking. Mhm. Und da macht sich ja im Prinzip so ein bisschen eigentlich immer zeitverzögert eigentlich der Trend der Elektromobilität bemerkbar. Ja. Im vergangenen Jahr hat man wirklich gesehen, dass die großen Batteriehersteller stark davon profitieren, dass es so einen ersten Hochlauf gab, dass die Produkte langsam da waren, dass die Produktpalette von den einzelnen OEMs erweitert wurden, dass mehr Elektrofahrzeuge auf den Markt kamen, dass es da eine große Nachfrage gab. CATL zum zweitgrößten Automobilzulieferer aufgestiegen, die große Story eigentlich. Und dieses Jahr rutschen im Prinzip nahezu alle Batteriehersteller in diesem Top 100 Ranking ab. Du hast es gerade gesagt, zum Teil sogar extrem deutlich ab. Das ist schon interessant, wie wirklich die, und da kann man es ja fast am Ende drauf kaprizieren, das ist einfach wie die Elektromobilität, die ist momentan so ein bisschen die macht die Zuliefererlandschaft gerade so ein bisschen zu so einem Spielball, ja, ja. Weil man da ganz klar sieht, in dem Moment, wo die Elektromobilität läuft, läuft es bei allen, die erstens natürlich ganz klar Komponenten und Systeme, die direkt damit zusammenhängen, anbieten, wie die Batteriehersteller. Auf der anderen Seite aber alle Zulieferer, die frühzeitig gesagt haben, wir konzentrieren uns darauf, wir machen diesen Wandel zur Elektromobilität mit, die jetzt wiederum in die Röhre schauen. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, der batterieelektrischen Mobilität gehört die Zukunft. Ich denke, das ist unzweifelhaft. Die Frage ist dann einfach nur, wann kommt man jetzt dann aus dieser Talsohle jetzt dann doch wieder raus, aus diesem Tal der Tränen, ja, wieder raus. Und dann wird sich das Ganze auch wieder einpegeln. Mhm. Tut's das dieses Jahr schon? Wahrscheinlich nicht.
Ja, also ich finde, das Ganze zeigt einfach, wie, also ich glaube, nicht nur die Zuliefererbranche, sondern überhaupt die Industrie, die Automobilindustrie ist so volatil wie noch nie in der Geschichte eigentlich der Automobilindustrie vorher, kann man eigentlich sagen. Und das macht es natürlich auch für die Zulieferer im Speziellen, nicht nur für die Zulieferer, auch für die Autoindustrie oder für die Autohersteller selbst, ja unglaublich schwierig, da jetzt strategisch zu agieren. Also wie stellt man sich jetzt auf? Und es gibt, haben es ja jetzt auch schon mehrfach gesagt, aber wie kann man jetzt eigentlich sich strategisch aufstellen, um dieser Volatilität irgendwie zu begegnen und stabil zu sein in der nahen Zukunft? Das eine ist, und wir haben es jetzt am Beispiel der Aufsteiger gesehen, Samvardhana Motherson, ein Unternehmen, was jetzt auch einfach auf M&A setzt und auf möglichst breites Portfolio. Wir sehen es bei Magna, eine breite Aufstellung, was die Kompetenzen anbelangt. Da ist eine Stabilität da. Schaeffler ist jetzt das beste Beispiel, wenn man so ein bisschen mit der deutschen Brille drauf schaut, die sich jetzt da auch breiter aufstellen und natürlich trotzdem klar aufs Thema Elektromobilität setzen. Oder sagt man jetzt und gibt die Antwort, man spezialisiert sich und man macht wirklich das, was momentan noch gut funktioniert oder geht auch wirklich auf spezifische Produkte innerhalb der Elektromobilität im Bereich der Antriebe, dann sieht man aber, dass man natürlich mehr in diesem Spielball ist oder mehr der Spielball ist der Auf und Abs. Also da ist so ein bisschen die Frage, wie stellt man sich denn da jetzt eigentlich auf als Unternehmen? Was ist denn, da muss man wirklich ganz genau schauen, was macht Sinn, was macht aufgrund der Konzernhistorie oder aufgrund der Unternehmenshistorie Sinn, was macht Sinn, wenn man sich die Märkte, wo man wirklich aktiv ist, am stärksten Sinn. Also das finde ich eigentlich eine sehr, sehr schwierige Gemengelage momentan für die Entscheider in den Unternehmen. Und ich will da ehrlich gesagt nicht tauschen momentan.
Nee, ich auch nicht. Aber wir werden es natürlich weiter beobachten. Spannend wird sein, vielleicht nochmal ein letztes Wort, weil du gerade Schaeffler auch angesprochen hast. Schaeffler wird nach der Übernahme von Vitesco im Ranking im kommenden Jahr wahrscheinlich so rund um Platz 15 im Ranking liegen, also sich damit schon auch nochmal um so gute 10 Plätze oder so auch nochmal verbessert haben. Also das wird auch nochmal spannend sein und ich glaube, dass es immer am Ende um die Frage geht, auch wenn man sich breit aufstellt, dass das Portfolio einfach sinnvoll zueinander passen muss. Also ich glaube, Unternehmen, die breit aufgestellt sind, aber zwischen den einzelnen Divisionen und Bereichen dann vielleicht wirklich extrem wenig, vielleicht auch wenig Synergiepotenzial haben, vielleicht wirklich wie große Unternehmen wie, wenn man jetzt an Continental denkt, da hat das Reifengeschäft vermutlich nicht furchtbar viel mit einem Geschäft von Continental Automotive zu tun, wenn man dann wiederum an irgendwie Fahrzeugsoftware oder so denkt. Also ich glaube, dass eine breite Aufstellung dann Sinn macht, wenn das Portfolio gut zueinander passt. Mhm. Ja. Und bei Schaeffler und Vitesco, ja, mit Vitesco hat man sich als einen Antriebsspezialisten, vor allem im Bereich der Elektromobilität, ins Unternehmen geholt. Auf der anderen Seite stellt sich ja Schaeffler momentan als Motion Technology Company auf. Man möchte sich ein bisschen vom Image des Automobilzulieferers emanzipieren und betrachtet sich als ein Zulieferer, der im Prinzip überall dort gebraucht wird, wo irgendeine Form von Bewegung stattfinden muss, mechanischer Natur. Und da wiederum passt aber Vitesco mit elektrischen Antrieben natürlich aber genauso als Zulieferer vielleicht im Bereich Robotik und so weiter, genauso zu wie im Bereich Automobil. Ja. Und ich glaube, deswegen ist das Portfolio von Schaeffler und Vitesco gemeinsam schon ein sinnvolles Konstrukt und dann macht auch kritische Größe und dann macht auch Breite Sinn.
Ja, das unterstreicht ja eigentlich nochmal, dass es momentan keine homogene Art und Weise gibt, wie man sich jetzt transformieren kann und muss. Das gibt keine Generalantwort auf die Frage, wie kann ein Zulieferer, Automobilzulieferer sich im Jahre 2025 oder im Jahre 2030 von mir aus auch aufstellen, um wirklich erfolgreich zu sein. Und das liegt einerseits an der Volatilität der Märkte, aber eben auch ja an diesen wirklichen Spezifika des einzelnen Unternehmens und auch des einzelnen Marktes, in dem das Unternehmen unterwegs ist. Also ist enorm schwierig und eine enorme Herausforderung an der Stelle.
Definitiv. Jannik, das war heute eine sehr deskriptive Folge. Das ist immer so, wenn man viel über Zahlen und Tabellen und so weiter spricht, aber du hast es angesprochen, wir verlinken natürlich in den Shownotes alles, was es da bei uns schon zu lesen gibt. Das Ranking selbst, das komplette Ranking, wird in wenigen Tagen veröffentlicht sein. Dann kann man da natürlich auch nochmal im Detail nachlesen. Können wir alle nur herzlich einladen, dann nochmal einen Blick einzuwerfen. Und ansonsten, Jannik, bedanke ich mich bei dir und freue mich auf die kommende Woche. Bis dahin.
Wir hören uns nächste Woche. Bis dann.
Ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.